Der Ring des Nibelungen, eine gewaltige Operntetralogie. 17 Stunden mindestens dauert eine Gesamtaufführung aller vier Teile. Jeder Abend bis auf das Rheingold dauert mindestens 4 Stunden. Dazu kommen dann noch die Pausen. Das allein schon sind enorme Anforderungen, auch für das Publikum. Vor 5 Jahren ist dennoch die Idee entstanden, einen Ring für Kinder ab 8 Jahren zu arrangieren. Jetzt sitzt vor mir Brigitta Gillissen, Regisseurin dieses Kölner Ringprojekts. Es ist am 25. April mit der Götterdämmerung in einer Online-Premiere abgeschlossen worden. Hallo, Brigitta Gillissen.
Hallo.
Wie ist denn das Gefühl, nach diesem 5-jährigen Projekt das beendet zu haben?
Also ein wenig erschöpft, um ehrlich zu sein, aber auch sehr dankbar und sehr erleichtert, dass wir das Projekt zu Ende führen konnten, auch in der Corona-Zeit. Das war zwischendurch gar nicht so sicher. Es ist natürlich ein Projekt mit vielen Beteiligten, mit Orchesterstärke 18 Personen, was natürlich gegen Original Wagner klein ist, aber für Corona-Zeiten sind das immer noch viele Personen, die auf so einer Probe zusammenkommen. Und wir sind wirklich sehr froh, dass wir das bis zum Ende durchproben konnten und dann auch so weit bringen konnten, dass wir es in Stream schicken konnten.
Es gab keine Abschlussfeier, wie man sich das gewünscht hätte. Dennoch haben die Lockdowns bei der Arbeit an diesem Projekt doch noch etwas anderes gebracht als Einschränkungen.
Ja, also mit unserer Corona-Schutzverordnung, die besagt, auf der Bühne, wenn gesungen wird, müssen die Sänger 3 Meter Abstand zueinander halten. Wenn sie nicht singen, sind es nur 1,50 Meter, was aber immer noch eine körperliche Distanz ist. Und körperliche Berührungen dürfen eigentlich gar nicht stattfinden. Wie macht man eine Liebesszene ohne eine körperliche Berührung? Oder wie sieht das denn aus, wenn jetzt der Siegfried der Brünnhilde den Ring vom Finger raubt, ne, und eigentlich ihr den gewaltsam vom Finger zieht? Wie können wir das lösen? Und wir sind da teilweise auf Bilder gekommen oder auf szenische Lösungen, an die wir so gar nicht gedacht hätten.
Vielleicht mal ein Beispiel, ja, das es konkret macht.
Also wir hatten eben diese Szene, wo Brünnhilde den Ring hat. Sie trägt ihn am Finger, eigentlich laut Libretto, und Siegfried nimmt sich den Ring gewaltsam. Er hat ja einen Vergessenstrunk bekommen und er weiß gar nicht mehr, dass er eigentlich Brünnhilde damals den Ring geschenkt hat als Liebesbeweis. So, und jetzt ist er sozusagen in einer anderen Identität unter dem Tarnhelm und will sich diesen Ring nehmen. Dann haben wir eine kleine Szene vorher inszeniert, wo Brünnhilde sich so wie so einen kleinen Altar baut mit ihrem Brautschleier, den sie mit Siegfried verbindet. Und auf diesem Schleier ist dann dieser Ring so drapiert. Das ist wie so ein kleiner Andachtsmoment oder so. Und dann in dem Moment, wo Siegfried auf die Bühne kommt, trägt sie den Ring tatsächlich nicht am Finger. Und Siegfried ist dann einfach schneller. Und es gibt dann, ne, eigentlich eher so einen Kampf auf die Entfernung. Wer ist jetzt als Erster am Ring? So haben wir das dann gelöst. Und Schnapp hat er in sich genommen.
War genug Musik noch da für diese kleine Ikonenszene?
Ja, Gott sei Dank, genau.
Wer hatte denn eigentlich die Idee dazu, so etwas zu machen?
Also die Idee, einen Ring für Kinder zu machen, hatten Rainer Mühlbach, der musikalische Leiter, und ich. Und dann hat aber Frau Meier, unsere Intendantin, noch einen draufgesetzt. Und sie hat gesagt, ja, wenn wir einen Ring für Kinder machen, dann machen wir aber auch 4 Teile. Also es gibt durchaus andere Fassungen, wo dann an einem Abend in 2 oder 2,5 Stunden die ganze Geschichte des Ring des Nibelungen erzählt wird.
Ja, Loriot kennen die meisten. Ne?
Genau.
Ich glaube, da dauert der ganze Ring nur 1 Stunde, oder?
Ja, genau, da wird natürlich dann viel erzählt. Und wir haben uns den Luxus gegönnt, das wirklich in 4 Teilen zu machen, was uns eben ermöglicht, auch die Geschichte wirklich bildhaft umzusetzen, dass man jetzt nicht zum Beispiel einen Loge als Erzähler für das Ganze oder, ne, dass immer zwischendurch so ungeheuer viel dann noch erklärt werden muss. Bei uns gibt es Dialoge, die dann eine Szene irgendwie nochmal sehr kompakt vorantreiben. Und dann haben wir aber wirklich einfach die tollsten musikalischen Momente mit reinnehmen können. Und da sind wir dann auch recht üppig. Also da sind auch wirklich schöne Zwischenspiele. Siegfrieds Reinfahrt ist natürlich kürzer als im Original, aber findet statt, obwohl da eigentlich fast keine Handlung ist. Und das finden wir ganz, ganz gut gelungen.
Haben Sie die Dialoge dann verfasst, die die Sänger als Schauspieler miteinander austauschen?
Genau, die habe ich dann verfasst. Also ich habe mich orientiert natürlich am Originaltext von Wagner, habe das aber ein bisschen schlichter gefasst. Also moderner will ich gar nicht sagen. Wir haben uns jetzt auch nicht um eine zeitgenössische Sprache bemüht, aber einfach um Verständlichkeit. Und wir haben auch innerhalb der gesungenen Texte an manchen Stellen eingegriffen, weil manchmal hat der Wagner so eine ganz komische Satzbaustellung, wo dann irgendwie am Ende, also das Verb kommt dann an einer ganz anderen Stelle, als man es erwartet hat. Und dadurch wird es dann, wenn es gesungen wird, sehr unverständlich.
Die Sprache ist schon sehr speziell. Ich erinnere mich an den Ring, den ein Regisseur herausgebracht hat, gesprochen. Das heißt, ja, der hat die ganzen vier Teile also gesprochen. Das habe ich mir angehört. Das ist teilweise so witzig und kriegt nochmal so eine andere Note. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wie war das denn mit den Solisten? Waren die sofort bereit, eine Rumpfpartitur zu übernehmen und auch noch neue Dialoge zu lernen?
Oh ja, also da hatten wir überhaupt keine Motivationsschwierigkeiten. Vor allem die Solisten, die jetzt schon Rheingold, Walküre, Siegfried gesehen haben, die haben gesagt, unbedingt will ich da dabei sein. Also die Jessica Stavros als Brünnhilde, die begleitet uns seit Walküre, also seit Teil 2. Dann neu dabei war diesmal Bjarni Thor Christensen. Der ist ja in Köln sehr bekannt und der hat wirklich, ist auf uns zugekommen, hat gesagt, Mensch, ich möchte da gerne mal mitmachen. Und wir haben gesagt, super, dann haben wir schon einen richtig guten Haken.
Schon allein, wie der aussieht. Der hat ja diese Rolle total gut verkörpert mit diesen hintersinnig blickenden kleinen Äuglein. Super, ein richtig gefährlicher Haken war das. Und wie war das denn mit den anderen? In Siegfried, war der auch in Siegfried, der Siegfried, der Herr Koch?
Genau, der Martin Koch hat auch in Siegfried den Siegfried gesungen. Unser jetziger Alberich in der Götterdämmerung war vorher Wotan in Teil 1 bis 2.
Eine gute schön. Idee,
genau,
ja.
Er hat geswitcht vom Guten zum Bösen.
Ja, der Göttergott wird zum verfemten Bösen.
Genau. Wen hatten wir noch? Also so die Rollen der Rheintöchter und Norn bei uns, das sind ja eigentlich Opernstudio-Besetzungen. Das Opernstudio ist ja meistens nur 2 Jahre bei uns am Haus und dadurch haben wir da eine wechselnde Besetzung.
Der Gunther kommt ja auch aus dem Opernstudio.
Genau, Stefan Hatschitsch ist jetzt noch im Opernstudio und ist aber ab der kommenden Spielzeit auch im Ensemble.
Ist denn alles so aufgegangen, wie Sie das angelegt haben?
Ja, wir hatten sehr gute Probenbedingungen. Also es war auch am Haus insgesamt sehr ruhig. Also wir hatten 2 Wochen auch, wo ausschließlich wir im Haus geprobt haben und sonst gar nichts drumherum stattfand, was natürlich auch mit Corona zu tun hat, dass Produktion einfach ein bisschen versucht werden, auseinanderzuziehen, damit im Haus nicht so viele Begegnungen stattfinden. Und dadurch war das auch sehr fokussiert und konzentriert.
Was auch sehr gut im Staatenhaus geht, ist ja ein riesiges Haus, ne?
Ja, Wahnsinnsentfernung. Also wenn man da so einen Arbeitstag hinter sich hat, hat man auch schon mal die 10.000 Schritte auf dem Schritte-Tracker voll, so ohne Probleme, ohne dass man Sport macht.
Genau. Wo haben Sie denn die Bühne gehabt, oben in dem dritten Saal?
Genau, Saal 3, wo wir ja eigentlich mit der Kinderoper immer spielen. Und da haben wir auch die Aufzeichnung gemacht, ja.
Im Ansatz habe ich bei Siegfried ja so ein bisschen an Fritz Langs Siegfried-Gestalt aus seinem legendären Film denken müssen. Ich glaube, es war sogar noch ein Stummfilm. Aber der Raum, die Szene, zumindest in der Götterdämmerung, die war ja ganz anders. Eher so ein modernes Treppenhaus, Foyer. Wie sahen denn die Bühnen in den vorangegangenen Folgen aus, die ich leider nicht gesehen habe?
Also unser Bühnenbild ist ganz interessant. Man könnte fast sagen, es ist ein Einheitsbühnenbild für alle 4 Opern, was sich aber verändert. Und die Veränderungen haben es natürlich in sich. Bei Rheingold gab es überhaupt keine, sage ich mal, Architektur, sondern es war einfach eine grüne Rasenlandschaft mit einem Baum, der recht üppig beblättert ist. Und also
Weltesche?
Die Weltesche, genau. Die Weltesche, ganz symbolisch und ganz konkret. Davor schon das Wasserbecken für die Rheintöchter und im Hintergrund eben diese Betonwand, die zog sich auch durch. Und diese grüne Naturlandschaft, die im Rheingold noch so im Urzustand und völlig unverfälscht war, entwickelte sich über Walküre, über Siegfried dann immer weiter. Es kam dann immer mehr von diesen Marmorblöcken oder Felsen dazu, bis man dann eben in diesem Giebichung-Palast war mit diesen, wie so einer großen Marmortreppe, sage ich mal. Wie so ein Morphen von einer Naturlandschaft in eine Architekturlandschaft.
Ein ganz moderner Prozess, die Natur wird zugebaut.
Genau.
Also, man hat ja schon oft Ringe auch hier in Köln erlebt, die einen Umweltaspekt hatten. Was war denn der wichtigste Movens bei der Bearbeitung dieses gewaltigen Germanenstoffes in generell für heutige Ohren und Verstand verständlicher zu machen? Oder haben Sie da wirklich auch an Kinder gedacht? Ich habe jetzt noch das Programmheft vor Augen, das ja sehr schön kindgerecht, hört sich immer so komisch an, Sie sagen ab 8 Jahren, ne? Für Kinder ab 8 Jahren soll es sein. Was war da genau der Ansatz?
Also vielleicht ganz kurz der Hinweis mit den 8 Jahren, da fragen uns immer sehr viele Leute, ja, das ist ja ungeheuer jung für so ein schwieriges Werk. Ja, aber, also ich muss aus meiner persönlichen Geschichte erzählen, ich war genau 8 Jahre lang, als ich zum ersten Mal Kontakt hatte mit dem irgendwie Nibelungenstoff als Jugendbuch oder Kinderbuch, wie auch immer. Und mich hat das damals so gefesselt und so begeistert, dass ich gesagt habe, ja, ich glaube schon, dass man ab 8 Jahren das alles irgendwie verstehen kann. Und also mein persönlicher Ansatz als Regisseurin ist eigentlich immer, wenn man Oper für ein junges Publikum macht, muss man gar nicht ganz anders denken, als wenn man Oper für Erwachsene macht. Es muss nur kürzer sein. Es muss kurz sein, es muss klar sein. Aber ansonsten finde ich, dass man eigentlich, wenn man es gut erklärt und verpackt, irgendwie mehr oder weniger fast alle Stoffe auch für Kinder übersetzen kann, übertragen kann. Und das war eigentlich so unser Ansatz, dass wir gesagt haben, wir wollen auch das Werk in seiner Größe belassen. Also wir wollen es nicht irgendwie auf eine niedliche, nette Märchenvariante packen, sondern wir wollen eben auch so einen Bezug reinbringen mit, ja, es spielt die Umweltzerstörung eine Rolle, ne? Dass dann das Gold, der Rohstoff, der da geraubt wird, letztendlich einen ganz unheilvollen Prozess in Gang setzt, der dann auch nicht mehr rückgängig zu machen ist und das endet in einer Katastrophe. Also sehr heutig und sehr böse und sehr düster, aber
trotzdem nicht wie ein Highlander-Movie inszeniert, alles schwarz, alles dunkel, wie im Untergrund. Immerhin habe ich es schon Leuten hören, dass diese Oper als Erfolgsschlager nach Korea gehen soll und schon eingekauft worden ist.
Wir hatten eine Einladung nach Südkorea, die jetzt wegen Corona leider nicht stattfinden kann. Jetzt gibt es aber einen neuen Interessenten auch in Korea. Wir denken, dass wir im nächsten Jahr mit dem ganzen Ring kompakt nach Korea fliegen können und damit auch international einfach spielen können. Und
auch mit dem Kölner Ensemble?
Ja, genau. Das ist die Idee, dass wir unsere Sänger mitnehmen. Und wir sind ja auch viele koreanische junge Kollegen dabei. Also es passt ganz gut, genau.
Aber es soll kein Ring für Kinder werden. Es ist schon für Erwachsene gebucht, oder?
Ja, genau. Also die Koreaner haben uns gesagt, die koreanischen Zuschauer sind vielleicht noch nicht so weit, sich in 16 Stunden Oper zu setzen am Stück sozusagen. Und für die ist es eigentlich perfekt, dass sie jetzt so als Einstieg diesen Ring in so einer kompakten Form erleben können, der aber eben trotzdem nicht so gemacht ist, dass er nur kleine Kinder anspricht, sondern man bekommt schon eine Idee von dem ganzen mythologischen Kosmos.
Haben Sie etwas daraus gezogen, was Sie jetzt weiter motiviert, vielleicht auch aus den Bedingungen in den Corona-Zeiten? Hat sich da Ihr Regiekonzept feiner geschliffen?
Ja, also vielleicht, was das angeht, so Stichwort Personenführung, dass man einfach irrsinnig genau sein muss. Also wenn man dann zum ersten Mal wirklich mit Kameras arbeitet und sieht, wie dann auch wirklich ein kleines Augenzwinkern in der Kamera ganz anders übertragen wird als auf der Bühne. Das fand ich für mich einen sehr spannenden Prozess. Auf der Bühne muss man ja einfach immer groß und deutlich spielen und für die Kamera wird es dann so ein bisschen subtiler. Und das hat mich sehr interessiert, also diese Anpassung oder Adaption für das Streaming.
Also vielleicht demnächst auch mal eine Filmregie.
Wer weiß, ja, genau.
Ja, ganz herzlichen Dank. Brigitta Gillissen, Regisseurin und zuständig für die Kinderoper in Köln.
Ich bin künstlerische Leiterin und ich bin von Haus aus Regisseurin. Also das ist das, was ich studiert habe. Darum sind eben auch viele Regiearbeiten von mir.